Dann kommen wir zur Predigt. So, und ich freue mich drauf. Ich habe nämlich heute ein Thema, das ich denke, auf der einen Seite gibt es dafür einfache Zeiten und auf der anderen Seite gibt es dafür auch nicht so einfache Zeiten. So ist es so ein schönes Spannungsfeld, und zwar will ich über Nachfolge sprechen. Wir alle folgen irgendetwas oder irgendjemandem nach, ob wir das nun glauben oder nicht, vielleicht in erster Linie, vielleicht denken wir auch, ich bin mein eigener Herr oder sowas, wobei ich das hoffe, dass in der Gemeinde natürlich sagt, ja, ich folge natürlich Jesus nach und so, das ist auch, darum soll es ja auch heute auch gehen, aber wir folgen auch Zielen nach oder unseren Idealen, wir folgen, jeder von uns hat entschieden, einen gewissen Weg einzuschlagen, dem er nachfolgt und so. Also Nachfolge ist etwas, was in unserem Leben einfach passiert, so, ne? Was wir machen. Aber mir geht es heute natürlich ganz konkret um die Jesus-Nachfolge, weil das ist der einzige Weg, um eines Tages bei Gott sein zu können. Es ist Jesus nachzufolgen, Jesus als Herrn in seinem Leben zu haben. Jesus sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn, sagt er. Und genau darum soll es gehen. Er ist der Weg, der uns dazu bringt, das zu leben, was Jesus gesehen hat seit dem Tag unserer Geburt in uns. Er ist derjenige, der sagt, okay, wenn du mir nachfolgst, dann das und so weiter. Das ist ganz interessant. Ich möchte mit euch eine recht tragische Situation anschauen, einen Text anschauen, wo Jesus einem jungen Mann begegnet, und es tatsächlich um Nachfolge geht und auch um den Preis der Nachfolge, ja. Das ist der Preis, den einer nicht bereit war zu zahlen. Und vielleicht könnt ihr euch schon denken, welchen Text ich vorlesen werde. Markus 10, die Verse 17 bis 23 möchte ich vorlesen. Da steht Folgendes. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du natürlich gerne aufschlagen. Ich finde es immer gut, wenn man so ein bisschen Papier rascheln hört. Das ist gut. Wenn du es auf dem iPhone hast oder sowas, gibt's super Bibel-Apps. Ja, also nimmt auch das, so kurzer Werbeblock. Ne, nimmt das ruhig und lest es mit, weil ich glaube, da bleibt vieles noch mehr hängen. Okay, da steht Folgendes. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Das ist der Text für heute. Was eine Stelle, oder? Man könnte meinen, dass es doch knapper nicht hätte sein können. So, ne? Wir sehen diesen jungen, reichen, wie wir dann wissen, Mann, der auf die Knie fällt vor Jesus und sagt: Jesus, ich will dir nachfolgen letzten Endes, ne? Guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was eine Frage, was für ein Auftakt. So knapp, diese ganze Geschichte. Wir kennen jetzt die Biografie dieses Mannes nicht, daher kann es sein, dass er sich vielleicht irgendwann mal doch noch auf den richtigen Weg begeben hat, das wissen wir nicht. Aber in diesem Moment knapp verpasst. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Das ist eine sehr entscheidende Frage. Diese Frage strotzt eigentlich vor Erkenntnis, wer Jesus ist. In diesem Moment war es bewusst, okay, wenn ich eine Antwort haben will für das ewige Leben, für das Leben nach dem Tod, für das Leben bei Gott, dann kriege ich diese Antwort nur bei Jesus. Diese Erkenntnis hatte dieser Mann. So, er fällt auf die Knie. Er hatte wahrscheinlich zig Geschichten gehört über Jesus, was er alles getan hatte, was er alles gemacht hatte. Dass Kranke gesund wurden, dass Wunder geschahen. Er hatte das wahrscheinlich gehört und aufgenommen und fällt auf seine Knie und sagt: Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er merkt, es ist der Retter. Nur bei ihm ist Rettung zu finden. Das hatte dieser junge Mann erkannt. Und ich glaube, dass Jesus erkannte in diesem Moment, dass dieser Mann eine Sehnsucht hatte. Er erkannte auch, was vielleicht ein Problem werden könnte, aber dazu kommen wir gleich. Dieser Sehnsucht begegnet er mit dieser Gegenfrage, ob er die Gebote halten würde. Das ist ein Auszug aus diesen 10 Geboten, was wir hier sehen. Nicht stehlen, nicht töten und so weiter. Das sind alles ein Auszug aus den 10 Geboten. Jesus musste das fragen, da er noch nicht für die Menschen gestorben war und das Gesetz somit nicht erfüllt wurde. Wir wissen, jetzt ist Jesus der Weg und nicht die Gesetze der Weg zu einem ewigen Leben, sondern Jesus ist der Weg. Er hat das Gesetz erfüllt, indem er für uns gestorben ist. Also galt zu diesem Zeitpunkt war Jesus noch nicht gestorben, also galt das Gesetz noch. So, nur mal kurz umrissen, deswegen diese Frage. Bis dahin ist also alles gut und okay, weil, ja, der junge Mann hat alles getan. Ja, hat alles getan, sagt er. All diese Punkte beherzigt er, er will nach diesen Punkten leben, er möchte das tun, er hat nicht gestohlen, er hat nicht getötet, er hat Vater und Mutter geehrt und so weiter. Das hat er alles getan. Er sagt, ja, Jesus, ich habe das getan. Ich habe das getan. Alles ist okay. Und dann steht dieser schöne Satz da und Jesus gewann ihn lieb. Ja, ich mag diese Wortkombination so gerne. Ne? Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Nicht, dass er ihn vorher nicht geliebt hätte, aber ich sag mal so, Enthusiasmus ist was Ansteckendes, ja. Enthusiasmus ist etwas, was dich anspricht, wo du diese Sehnsucht siehst in diesen Menschen und du weißt, hey, ich bin deine einzige Lösung, dachte Jesus in diesem Moment. Ich bin das. Ich bin es. Und wenn es dann noch dazu gekommen wäre, dass er gesagt hätte, okay, ich bin auch bereit, den letzten Schritt zu gehen, dann wäre die Freude an diesem Punkt vollkommen gewesen. Jesus hatte ihn danach nicht weniger lieb, das nicht. Aber wir können nochmal darüber sprechen, gleich. Wir können hier getrost sagen, dass der junge Mann von Jesus fasziniert war. Er war fasziniert von diesem Mann. Er war fasziniert von Jesus, er war fasziniert von den Geschichten, die er gehört hat. Er war fasziniert davon, von dieser Persönlichkeit Jesus. Er hat auch erkannt, da ist was Göttliches drin, denn sonst wäre er nicht mit dieser Frage gekommen. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich sag mal so, er himmelte ihn förmlich an, indem er auf die Knie fiel. Das ist ein Zeichen von Demut letzten Endes zu sagen, ich falle auf die Knie vor jemanden. Ich erkenne an, dass Jesus höher steht als ich. Ich erkenne an, dass Jesus mehr ist als ich in diesem Punkt. Das ist auch eine Erkenntnis, die viele von uns hatten. Jesus ist mehr als ich. Aber ich möchte ihn anbeten und möchte ihn ehren. Und er soll, ja, und er, was soll, er segnet mich dafür. Aber das Ding ist, Faszination ist keine Nachfolge. Faszination ist ein erster Schritt, die zur Nachfolge führen kann. Aber Faszination ist keine Nachfolge. Jesus liebt mich, davon kann ich fasziniert sein. Solange ich was davon habe, bin ich sozusagen fasziniert. Aber irgendwann mal gibt es auch Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die einen Preis haben. Und da gehen wir von Faszination zu Nachfolge. Genau in dieser anfänglichen Faszination dürfen gerne immer mehr Menschen kommen. Ja, ich würde mir wünschen, dass viele von dieser Faszination angesteckt werden. Dass sie angesteckt werden von diesem, ja, irgendwie ist da was dran mit diesem Jesus. Irgendwie ist da was. Da ist etwas Besonderes drin. Und wenn ich einen Gottesdienst besuche, dann sehe ich Menschen, die Jesus leidenschaftlich anbeten, die eine Beziehung zu ihm haben. Ich bin davon fasziniert. Und das ist gut so. Ja, Menschen sollen kommen und dürfen fasziniert sein, indem wir ein Christsein vorleben, was attraktiv ist. Ich meine natürlich auf einer authentischen Art und Weise, aber ein veränderter Lebensstil macht neugierig. Ein veränderter Lebensstil macht Menschen neugierig. Dass man überzeugt ist von etwas, was man nicht sieht, dass man etwas glaubt, dass man etwas hofft und sagt, okay, ich glaube an diesen Jesus und ich glaube, dass er der Retter der Welt ist. Es ist etwas Faszinierendes. Unser Umgang miteinander, weil wir so geprägt sind vom Wort Gottes, das ist etwas Faszinierendes. Jesus selbst hat gesagt, an der Liebe zueinander werden die Menschen erkennen, dass ich wirklich bin. Es ist doch interessant, oder? Ist doch interessant. Es ist also letzten Endes ein Magnet für Menschen, wenn wir Christus nachfolgen. Wenn wir Christus nachfolgen, ist es ein Magnet für andere. Und ihn widerspiegeln in unseren Handlungen, in unserer Art zu reden und zu leben. Es wirkt faszinierend. Christsein ist attraktiv, wenn man Jesus nachfolgt, wenn man es ausstrahlt, dass man ihn liebt. Menschen müssen wissen, dass es tatsächlich das beste Leben ist, welches wir führen können. Es ist schließlich die gute Nachricht, die wir haben. So, es ist das beste Leben hast du in Jesus und davon bin ich überzeugt. Ja, manchmal muss unser Gesicht davon auch überzeugt werden, so, ne? Unser Herz kann davon überzeugt sein, aber unser Gesicht muss davon auch überzeugt sein, manchmal so, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, Nietzsche war das, der gesagt hat, ich würde ja an Gott glauben, wenn die Christen etwas erlöster aussehen würden oder so. Ich fand diesen Satz, der ist jedes Mal wie eine Ohrfeige für mich, aber ich denke jedes Mal auch daran, er hat eigentlich recht. So, wir haben hier die gute Nachricht, wir sagen, wir haben das beste Leben in Jesus, wir sind Jesus so dankbar und so weiter und so fort. Und dann gehen wir in den Gottesdienst. Lasst unser Gesicht davon sprechen, dass wir davon begeistert sind, Leute. Ja? Lasst unser Gesicht davon sprechen. Nicht nur das Innere, so, ja? Ich weiß nicht, ob das, also, ich bin ja nun mal aus Skandinavien, ne? In Schweden, so, ne? Und in Schweden sind sehr in sich gekehrte Leute, ja? aber trotzdem gibt es diesen Funken, den gibt's trotzdem auch dort, ja. Und ich weiß nicht, ich glaube, je nördlicher man kommt, desto kühler werden irgendwie Menschen oder sowas, auch in ihrem Gesichtsausdruck. Aber ich möchte dich einladen, wirklich neu zu verstehen, ja. Also guck dir meinetwegen den Süden an oder sowas, wie die mit ihrem Gesicht Leidenschaft repräsentieren oder so, ja. Okay, ist ein anderes Thema. Ich verfranz mich gerade hier ein bisschen. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Ihr wisst, was ich meine. Christsein ist dann attraktiv, wenn man sieht, es ist wirklich lebendig in einem. Und ich glaube, wir können nicht anders, als leidenschaftlich über Jesus zu sein. Wir können nicht anders, als leidenschaftlich über diese Botschaft zu sein. Wir können es eigentlich nicht anders. Wenn wir es jedes Mal neu verinnerlichen, wenn wir es jedes Mal neu begreifen, Jesus ist tatsächlich das Beste, was meinem Leben je passiert ist. Aber die Sache ist die, Menschen sollten nicht bei der Faszination stehen bleiben. Sie sollen nicht hier reinkommen, fasziniert sein von der Atmosphäre, fasziniert sein von dem, wie wir miteinander umgehen, fasziniert sein von vielleicht Gefühlen, die sie hatten. Und der reiche junge Mann in diesem Text tat genau das. Er blieb bei der Faszination stehen. Er wollte wirklich ein jünger Jesus sein. Ich glaube ihm, dass wirklich im tiefsten Inneren war dieses ja, ich möchte dir nachfolgen. Aber er war nicht bereit, Jesus an erste Stelle zu stellen. Und genau das ist der Bereich, um den es geht. In der Nachfolge. Jesus an erster Stelle zu stellen. Hier beginnen wir mit dem Kerngedanken. Faszination ist gut, Nachfolge ist besser. So wie in einer Beziehung weicht ja auch irgendwann mal die rosarote Brille in der Beziehung zu Gott. So, ja. Gott selbst, den werden wir immer, also wenn wir Gott erlebt haben, wenn wir Jesus erlebt haben, wenn wir nicht sagen, okay, er ist irgendwie komisch oder sowas. Nein, aber man muss sich entscheiden, den Weg zu gehen, auch wenn es vielleicht nicht der einfachste ist. Und es kann sein, dass Jesus in unser Leben etwas spricht, wo wir irgendwann mal sagen, okay, das ist mir irgendwie zu krass. Das ist mir vielleicht ein Schritt zu viel oder keine Ahnung was. Aber Jesus steht da und fordert uns heraus, den nächsten Schritt zu gehen. Aber wer weiß, ob uns der nächste Schritt schmeckt. Versteht mich nicht falsch. Jesus nachzufolgen ist jetzt nicht immer der schwerste Weg. Aber es gibt diese einzelnen Punkte, wo wir uns entscheiden müssen, und wo unser Ego vielleicht was anderes will. Wo unser Wollen vielleicht ein anderes ist. Aber Jesus möchte etwas ganz Besonderes von uns. Sind wir bereit, das zu geben? Jesus verlangte etwas von diesem Mann, was er nicht bereit war zu geben. Er wollte sein ganzes Herz, nicht nur ein Viertel davon oder so. Er wollte sein ganzes Herz. Jetzt als Teenager hatte ich mein Lobpreislied gehört. Das hatte mich immer wieder neu gepackt und das singt ein Mann, to you I give my heart, not just the parts I want. Mikro ausgemacht. Entschuldigung, ich bin gegen den Knopf gekommen. Ich habe schon gesehen, irgendwo Irritation bei der Technik. Entschuldigung, ich versuche das anders zu halten. Okay. Es geht um das ganze Herz. Jesus verlangte ja etwas von diesem Mann. Ich finde das ja auch krass, wenn ich das lese, oder? Findet ihr das auch krass? Ja? Okay. Nachfolge beginnt, wo Faszination aufhört. Wenn es um eine Entscheidung geht und um Sachen, die getan werden sollten. Jesus lässt uns immer die freie Wahl, aber wie entscheiden wir uns? Lässt uns immer die freie Wahl. So hat er nicht gesagt, so, zack, das ist jetzt das Einzige und sonst habe ich dich nicht mehr lieb oder sowas. Nein, aber er hat gesagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann mach das und das. Das hat er schon gesagt. Wir dürfen diesen Text nicht missinterpretieren. Und zwar in dem Grund, dass Reichsein jetzt gleich schlecht ist oder sowas. Das dürfen wir nicht falsch verstehen in diesem Text. Es wäre ja irgendwie auch nicht richtig. Ja? Also die Frage ist, wo unser Herz ist. Das ist die entscheidende Frage. Nicht, dass Reichsein schlecht ist. Er sagt nur, dass es halt schwerer ist für den Reichen, weil er so an seinen Gütern hängt und so an seiner Kohle hängt oder sowas. Aber ich glaube schon, dass Gott Menschen auch segnet und sie vielleicht auch finanziell so stark segnet, damit sie halt weise mit ihrem Geld umgehen und das gut einsetzen. Das glaube ich schon. So, ne? Das heißt, Reichsein an sich ist nicht schlecht. Bloß, wenn unser Herz am Reichtum hängt, das ist schlecht. Genau darum geht dieser Text. Also wir dürfen das nicht missinterpretieren. Und ich glaube, dass jeder von uns irgendein Bereich in seinem Leben hat, wo sein Herz dranhängt. Und wenn Gott sagen würde, mach hier mal einen Cut. So, ja. Vielleicht hast du ja, ganz fiktiv jetzt, ne? Aber ich glaube, einige von uns können sich da hineinversetzen. Jetzt stell dir mal vor, du hast dein Leben lang gespart für einen Oldtimer. So, hast dein Leben lang dafür gespart und irgendwann mal ist es soweit und du hast diesen und du putzt ihn und du pflegst ihn und du, keine Ahnung was, ne, machst alles Mögliche damit. So, und du hast den endlich ist dein Traum erfüllt, du liebst es, sonntags mit offenem Verdeck über die Autobahn zu fegen und so weiter, solange es nicht regnet natürlich. So, das liebst du total, fährst damit rum und irgendwann mal sagt Gott, ich möchte, dass du dein Auto verkaufst und das Geld irgendwo hingibst. Keine Ahnung, Gott sagt dir auch wohin. Und du denkst dir so, ich habe doch mein Leben lang darauf hingespart. So. Ich glaube, dann würden wir genauso denken, oh, das ist ganz schön krass, was du von mir möchtest. Aber irgendwie verstehst du auch, ja, es war tatsächlich Gott, der zu mir gesprochen hat. Wie entscheidest du dich? Das ist nicht der einfachste Weg, wir merken das. Okay. Niemand kann sagen, dass die Nachfolge immer easy peasy ist. Das kann keiner von uns sagen. Hier ging es ums Geld. Wir sehen auch andere Bereiche, wo Jesus etwas fordert und wo Leute sagen, okay, entweder sie machen es oder sie machen es nicht. Bei Pontius Pilatus zum Beispiel ging es um Macht. So, ne, auch er hatte irgendwo erkannt, ey, an dir ist nichts Falsches, aber es ging ihm um Macht, deswegen konnte er Jesus nicht freigeben, sondern ließ ihn kreuzigen. Bei Herodes ging es letzten Endes um Sex, um nichts anderes. So, er wollte die Frau seines Bruders nicht abgeben. Er wollte das nicht beenden oder keine Ahnung was. Er hat einen Schlussstrich gezogen, auch wenn er fasziniert war von den Reden des Johannes. Letzten Endes musste Johannes dran glauben, indem er ihn geköpft hat oder köpfen lassen hat. Nicht bereit, den Preis zu zahlen, den es zu zahlen gab. Abraham war aber bereit, den Preis zu zahlen. Indem Gott zu ihm sagte, opfere dein Kind. Und wir wissen, dass es ein Test war, Gott sei Dank. Er hat es nicht getan. Also er wollte es tun, aber Gott hat ihn aufgehalten und gesagt, na, Moment. Er war bereit, den Preis zu zahlen. Solche Geschichten sehen wir immer wieder, wo Gott etwas verlangt von einem, wo wir denken, ach du meine Güte. Im Übrigen, wenn es darum geht, Abraham und Kind opfern und so weiter, er sagt später in den Gesetzen, dass es für ihn ein Gräuel ist, wenn man seine Kinder opfert. Also nur mal so zur Erklärung, so damit wir hier nicht irgendwie denken, okay, hoffentlich fordert Gott von mir nicht, dass ich mein Kind opfer oder sowas. Nein, das wird er nicht machen. So, ne? Dafür haben wir übrigens das Wort Gottes, dass wir sowas nachgucken können. Also, ganz wichtig. So, man sieht immer wieder Punkte, wo Gott sagt, mach das. Jemand, der mir immer wieder leid tut, ein bisschen, wenn ich so in der Bibel lese und so weiter und sehe, okay, was der Preis der Nachfolge war, ist Jeremia. Oh Mann, Jeremia, der arme Kerl. Wenn du das mal anliest, wie oft er da in den Knast geworfen wurde, wie er verachtet wurde von allen Leuten, nur weil er Gottes Botschaft weitergegeben hat. Das ist nicht der einfachste Weg gewesen, aber er hat sich entschieden, den richtigen Weg zu gehen. Das sind Menschen, die bereit waren zu sagen, ich will dir nachfolgen, aber nicht bereit waren, den ganzen Preis zu zahlen, oder sie bereit waren, den Preis zu zahlen. Jeremia und Abraham haben den Preis bezahlt oder wollten den Preis bezahlen. Aber bei den anderen Leuten gab es immer Punkte, die sie nicht aufgeben wollten. Ganz ehrlich, das mag sich am Anfang wie ein Nachteil anfühlen. Es mag sich wie ein Eingriff in unser Leben anfühlen. Aber das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen, oder? Dass Gott in unser Leben eingreift. Wir haben hier auf der Erde ein begrenztes Leben. Es ist kurz. Es geht aber in allem, was wir machen, in allem, was wir tun und sagen, in dem, wie wir Jesus nachfolgen, es geht um das ewige Leben, was vor uns liegt. Und es geht um das ewige Leben von anderen Menschen, die um uns herum sind und die Jesus vielleicht noch nicht kennen. Jesus geht es immer um dein Herz und wovon dein Herz voll ist. Mir geht es jetzt nicht darum, dass wir jetzt irgendwie Angst haben sollten, wenn Gott zu uns redet. Dass wir jedes Mal denken, okay, ich frage gar nicht erst nach Gottes Reden, weil wenn ich ihn frage, dann wird er irgendwas von mir verlangen, was richtig krass ist. Diesen Gedanken will ich sofort im Keim ersticken. Ja? Gott, wenn du sagst, Gott prüfe mich, das mag ein Risikoschritt sein, indem du sagst, okay, Gott, schau mal in mein Herz, wie ich es wirklich meine. Ja, das kann unangenehm sein, aber ich glaube, und das ist das Wichtige, dass wir immer wieder wissen dürfen, dass Gott Liebe ist und dass Gott liebevoll zu dir sprechen wird und dich liebevoll auf Sachen in deinem Leben hinweisen wird. Ich kann jetzt hier vorne stehen und Reden schwingen und du kannst sagen, ja, okay, du hast leicht reden, du predigst das und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, es gab so viele Momente in meinem Leben, wo ich mich entscheiden musste, etwas zu tun, was mir nicht leicht gefallen ist. Aber gleichzeitig gab es genauso oft Momente, wo ich mich dazu entschieden habe, es nicht zu tun. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst war, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass Jesus immer wieder zu uns spricht und uns immer wieder neu herausfordern wird. So, warum? Damit wir wachsen, damit sein Reich wächst und damit Menschen um uns herum mit der Liebe Gottes angesteckt werden. Wir dürften es mittlerweile verstanden haben, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass es nicht um uns geht, sondern dass es um ihn geht und um seinen Einfluss in diese Welt geht. Das ist natürlich krass, das irgendwie zu hören und sowas, aber ich glaube immer noch, dass wir das beste Leben in ihm haben werden. Ich glaube, dass du das spannendste und erfüllteste Leben in Christus haben wirst und nirgendwo anders. Und spannend wird es, wenn du auf ihn hörst und das tust, was er dir sagt. Dann wird's spannend. Ist ein interessanter Prozess. Ich habe so oft von Jesus gehört und Sachen getan und so oft von Jesus gehört und es nicht getan. Und das sind Entscheidungen, die wir jeden Tag aufs Neue treffen müssen. Folge ich Jesus oder folge ich meinen eigenen Bedürfnissen? Folge ich ihm oder folge ich mir? Und vor diese Wahl werden wir immer und immer wieder gestellt. Jeden Tag aufs Neue. Ja, wir haben jeden Tag immer mit Entscheidungen zu tun und so. Das wissen wir. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, was Wissenschaftler daraus gekriegt haben, aber ist auch egal erstmal. Es sind auf jeden Fall zigtausende Entscheidungen, die wir am Tag treffen, aber es gibt dann vielleicht zwei entscheidende. Oder eine entscheidende Sache, wofür wir uns entscheiden sollen oder wogegen wir uns entscheiden sollten. Und wir werden also jeden Tag da auf die Probe gestellt, wo wir sagen, okay, folge ich Jesus oder folge ich mir selbst? Nachfolge ist also kein Spaziergang, sondern eine Fülle von Entscheidungen, die du in deinem Leben treffen musst. Tag für Tag Entscheidungen zu treffen. Um nachzufolgen, ist es übrigens wichtig, dass wir in die Bibel eintauchen und die Wahrheiten der Bibel kennen. Das ist total wichtig, dass wir das Wort Gottes lesen und darin wachsen. Wer weiß, wie gesagt, was passiert wäre, wenn der reiche junge Mann gesagt hätte, dass er das tut, dass er sein ganzes Hab und Gut verkauft und es den Armen gibt. Wer weiß. Ich sag mal so, höchstwahrscheinlich würden wir heute seinen Namen kennen. Höchstwahrscheinlich. Wäre eine krasse Geschichte. Wahrscheinlich hätte er die erstaunlichsten Sachen mit Jesus erlebt ab diesem Moment. Wie oft hat dieser junge Mann zurückgedacht an diesen einen Tag, wo Jesus diese eine Sache von ihm gefordert hat? Wie oft? Eine Frage, auf die wir auch keine Antwort haben, ist: Ist es möglich, dass er eines Tages zurückkehrte und doch zu einem Nachfolger wurde? Weil die Möglichkeit besteht immer. Das ist doch gut. Die entscheidende Frage ist aber nicht, was hätte der reiche junge Mann tun sollen, sondern vielmehr, was ist das, was wir tun sollen? Was ist das, was wir jetzt machen sollen? Was ist, was wir aus diesem Text lernen dürfen? Was ist das, was wir verstehen dürfen? Ich möchte mit euch drei praktische Sachen mitgeben, die helfen können, Jesus nachzufolgen, beziehungsweise die helfen, vielleicht kontinuierlich in diesem Nachfolgeprozess zu sein. Und ich hoffe, dass du daraus deinen Nutzen ziehen kannst. Mir ist es wiederum wichtig, ich weiß, ich habe jetzt gerade eine Seite beleuchtet, die jetzt nicht gerade immer rosig ist. So, ne? Es gibt auch andere Beispiele. So, ne? Aber wir haben manchmal den Hang, als Menschen das Herausfordernde auszublenden und das Positive zu vergrößern. Also jedenfalls habe ich das. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das sehr gerne manchmal so. Ne? So, das ist halt krass, das eine. Es ist aber gut, wenn wir uns das ins Bewusstsein rufen. Okay, Nachfolge ist nicht nur rosig. Nachfolge wird auch viel von uns verlangen. Das ist wichtig für uns zu verstehen. Okay, drei praktische Sachen. Erste Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist: Lerne seine Stimme kennen. Das ist ein wichtiger Punkt, oder? Wenn wir sagen, wir wollen dir nachfolgen, Jesus, müssen wir deine Stimme kennen. Müssen wir seine Stimme kennen. Ganz einfach. So, weil sonst weißt du ja nicht, was du zu tun hast. So, ne? Ist ganz, ganz klar. Dies kann über verschiedene Wege funktionieren, aber das Wichtigste dabei ist unsere Aufmerksamkeit, weil Gott verschiedene Wege geht, um zu dir zu sprechen. Aber unsere Aufmerksamkeit ist in diesem Punkt sehr wichtig. Zu sagen, okay, ich will von dir hören, Gott. Ich will das sehen, was du zu sagen hast. Da braucht es Aufmerksamkeit. Oftmals ist diese Stimme nicht akustisch hörbar. Sie drängt sich nicht immer auf. Ich möchte kurz einen Text aus Elia vorlesen. Nur mal so über die Stimme Gottes. Ihr kennt den Text wahrscheinlich auch. Aber ich sag's nochmal. Er aber sprach, wo steht das? Genau. 1. Könige 19, Vers 11 bis 13. Nur mal kurz. Er aber sprach, sprach zu Elia, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia diese hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was willst du hier, Elia? Die Stimme Gottes ist eine feine, sanfte Stimme. Sie kann akustisch hörbar sein. Ja, ist aber nicht die Regel. Sie kann sich aufdrängen. Ja, ist aber nicht die Regel. Sag mal so, über Regeln zu sprechen, so wie Gott redet und so weiter, Schubladendenken bringt uns nicht weiter, ne, das nicht. Aber ich spreche hier mal von einer Sache, die sehr oft passiert, nämlich das sanfte Säuseln, diese leise, kleine Stimme, die dir etwas zu sagen hat. Die eigentlich ist es keine kleine Stimme, sie hat nämlich Großes zu sagen, aber sie ist etwas, die unsere volle Aufmerksamkeit braucht. Nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht im Wind, sondern das sanfte Säuseln. Er hörte diese leise, sanfte Stimme. Und im Übrigen war Elia hier in einer schweren Not und wollte nicht mehr nachfolgen. Er hatte keine Kraft mehr. Er wollte am liebsten sterben. Aber Gott begegnet ihm mit dieser leisen Stimme. Bleib also auch aufmerksam, wenn du am Boden bist, möchte ich dir auch nochmal sagen. Ja? Zur Nachfolge. Aber lerne diese Stimme kennen. Lerne sie zu unterscheiden von deinen eigenen Gedanken manchmal. Weil es, ja, diese leise Stimme in dir wird dich leiten wollen. Wir müssen also lernen, diese Stimme kennenzulernen, und sie zeigt sich unterschiedlich. Ja, die Bibel erwähne ich immer wieder, lies sie, es ist Gottes Wort. Bete, indem du nicht nur redest, sondern dir Zeiten einräumst, wo du hinhörst, ob Gott zu dir spricht. Ja, das muss man lernen. Deswegen bist du ja auch ein Jünger Jesu, du bist ein Schüler von ihm. Das heißt, du lernst, das zu unterscheiden. Und du wirst Zeiten haben, wo du auf diese sanfte Stimme gehört hast und wirst merken, okay, es hat wirklich geholfen. Es war wirklich der Weg, den ich gehen sollte. Es war wirklich das, was Gott von mir wollte. Und es wird vielleicht auch Zeiten geben, wo du meinst, diese Stimme zu hören, aber sie nicht hörst und auf die Nase fällst. Oder, da musst du ja auch nicht auf die Nase fallen, aber, oder du merkst einfach nur, es war nicht richtig in dem Punkt, dann wirst du merken, okay, wie unterscheide ich das? Das ist ein Lernprozess. Das ist ein Lernprozess. Was war bei dem einen Punkt, was funktioniert hat, und was war dem Punkt, wo es nicht funktioniert hat? Ganz einfach. Im Übrigen ist hier auch wichtig, den Zusammenhang zu sehen. Wenn du eine Antwort von Gott willst und diese dann aber nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann kannst du dir sicher sein, dass das nicht Gott war, weil er würde sich nicht selbst widersprechen. Oder? Auch ein wichtiger Punkt. Er widerspricht sich nicht. Es mag naiv klingen, es mag abstrus sein, aber ich sehe jedes Wort der Bibel als wichtig und richtig für unser Leben an. Ich sehe dieses Buch, diese Worte, die da drin stehen, als so wichtig für unser Leben an. Es ist Gottes Wort, es ist also seine Stimme, die zu uns sprechen will. Und ich ermutige dich immer wieder neu, hol deine Bibel raus, lies sie. Und auch wenn wir vielleicht nicht alles verstehen, lies sie trotzdem. Und Gott kann ja vielleicht das ein oder andere erklären. Wir wollen ja lernen, seine Stimme zu hören. Lerne also diese Stimme kennen. Das ist mein erster Punkt, wenn es um Nachfolge geht, weil das ist so wichtig. Hier beginnt es, ihn zu hören und das zu tun, was er uns sagt. Okay, erster Gedanke, lerne seine Stimme kennen. Zweiter Gedanke, wichtig für die Nachfolge. Jedenfalls nach meiner Meinung, du kannst mir gerne nachher noch andere Punkte sagen, wenn es dir wichtig ist. Aber zweiter Gedanke ist, lass dich begleiten. Lass dich begleiten. Es gibt Leute, die sind vielleicht weiter als du im Glauben. Hol sie dir ran als Berater im Glauben. Wenn du mehr lernen möchtest, wenn du mehr Erfahrungen mit Gott willst, dann lass dich begleiten. Und es ist übrigens egal, ob du jetzt ein Tag Christ bist oder 40 Jahre Christ bist. Begleitung können wir immer gebrauchen. Wir können immer was dazu lernen. Wir sind lernende Menschen. Ja, wir wollen weiter lernen, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir mehr von ihm sehen. Was mich in meinem Leben vorangebracht hat, waren Menschen, die in mein Leben gesprochen haben. Ja, angefangen bei meinen Eltern, die mir Jesus gezeigt haben, mein Jugendleiter, der mein Potenzial gesehen hat, meine Frau, die mir immer wieder neu zeigt, dass Gott einen nächsten Schritt für mich hat, Mentoren, die mich begleitet haben und so weiter. Es gibt eine ganze Latte an Leuten, die in mein Leben gesprochen haben, die mich begleitet haben in einzelnen Punkten. Und ich wünsche dir dasselbe, dass du dich auf die Suche machst nach diesen Leuten, die dich begleiten in deinem Glaubensleben, die vielleicht in ein paar Punkten weiter sind als du. Wir sind nicht erschaffen worden, um als Einzelkämpfer unterwegs zu sein. Wir sind nicht dazu erschaffen worden, um isoliert zu sein. Deswegen ist Corona auch so schwer. Also, wir sind dazu erschaffen, in Beziehungen zu leben und voneinander zu lernen. Ich zum Beispiel bin eigentlich ein sehr introvertierter Kerl, der auch mal gerne für sich alleine ist. Allerdings wachse ich nur sehr langsam für mich alleine und ich wachse schneller, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die mich weiterbringen. Ich sag mal so, Isolation ist der Feind des Wachstums. In Sprüche 27, Vers 17 steht, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Ja? Ist so ein guter Männervers, so, ne? Aber okay. Wir brauchen Begleitung, ja? Deswegen folgendes für euch alle und für mich. Wenn du im Glauben wachsen willst, mache dir Gedanken, wo du wachsen willst. Das ist eine wichtige Sache. Und wenn du das herausgefunden hast, beziehungsweise wenn du glaubst, dass Gott möchte, dass du in diesem und jedem Punkt wachsen solltest, dann suche dir die Leute, die genau das leben, wo du hin möchtest, was du in deinem Leben sehen möchtest, und frage sie, ob sie dich begleiten würden. Und nenn auch den Grund. Und mein dritter Gedanke, praktisch Nachfolge. Erster Gedanke, seine Stimme kennenlernen. Zweiter Gedanke, lass dich begleiten. Und mein dritter Gedanke, um Nachfolge nochmal zu packen, ist, werde selbst zu jemandem, der andere begleitet. So, führe letzten Endes andere Leute in die Nachfolge hinein. Matthäus 28, Vers 19 steht, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist eine Aufgabe für alle Christen. Erstens soll unser Leben predigen, sollen wir Menschen sozusagen mit Jesus in Berührung bringen. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann wird unser Leben auch predigen im Übrigen. Zweitens sollen wir Jünger machen, wir sollen Nachfolger hervorholen. Ja, nicht nur ins Glaubensleben führen, sondern zu Nachfolgern werden lassen. Und hier sind wir wieder bei diesem Unterschied. Wir sollen sie nicht in die Faszination holen, sondern wir sollen sie in die Nachfolge holen. Wenn du gefragt wirst, ob du jemanden begleitet möchtest, ob du jemanden begleiten möchtest, dann hat dein Leben gepredigt. Vielleicht hast du es nicht gemerkt. Vielleicht hast du es nicht wahrgenommen, aber dann ist es so. Denn Leute haben bei dir entdeckt, dass du was zu geben hast. Und ich sag mal so, auch das sehen wir in der Bibel ganz oft. Leute, die zu Begleitern wurden, die von Nachfolger sind und Nachfolger hervorholen. Barnabas hatte diesen Drang, Paulus zu begleiten, auch wenn viele Leute bei Paulus eher skeptisch waren, so, ne? Ja, der hat doch uns Christen verfolgt und so weiter. War Barnabas da, der gesagt hat, ich nehme ihn unter meine Fittiche und ich werde ihn zum, also, und ich bringe ihm die Sachen bei. Was wäre, wenn Barnabas das nicht gemacht hätte? Paulus wiederum hatte beispielsweise Timotheus begleitet und so geht es weiter. Ja? Wir sind Nachfolger und wir holen Nachfolger ran. So wächst das. So wächst unsere Nachfolge. Und wir können niemals alles wissen, aber wir können alles lernen. So viel steht fest. Okay. Wir müssen das ja anwenden, was wir lernen, ansonsten fehlt da etwas Wichtiges. Das sind also diese drei Punkte, die möchte ich dir mitgeben. Auch wenn das Einzige ist, was du dir merkst heute, dann ist das so. Aber diese drei Punkte sind wichtig für die Nachfolge. Lerne seine Stimme kennen, ja? Suche dir Begleiter und werde zum Begleiter. Ich glaube, das sind drei wichtige Punkte, die wir wirklich verinnerlichen können für uns. Ich fasse noch mal kurz die Predigt zusammen, damit wir einfach noch mal kurz für uns noch mal das Revue passieren lassen. Nachfolge ist mehr als Faszination. Bleibe nicht bei der Faszination stehen. Das ist mein erster Gedanke gewesen. Mein zweiter Gedanke war, Nachfolge ist nicht immer der einfachste Weg. Manchmal müssen wir nicht das Einfachste tun, sondern das Richtige. Das ist ja, das Richtige ist nicht immer das Einfachste. Und das Dritte ist, Nachfolge wird praktisch, wenn wir seine Stimme kennen, Begleitung haben und anfangen, jemand anderes zu begleiten. Das sind jedenfalls die Gedanken, die ich dir heute mitgeben möchte. Und ich möchte jetzt zum Ende nochmal beten. Und ich habe das zwar heute gepredigt, aber mich fordert das genauso heraus, dieser Punkt. Mich fordert das genauso heraus, diese Gebete zu sprechen. Gott, sprich in mein Leben, schau auf mein Herz, zeig mir, wie ich es wirklich meine. Und wenn da irgendetwas ist, wo du sagst, das soll ich verändern, dann will ich das tun. Das ist ein krasses Gebet. Aber ich möchte dich einladen, das in dieser Woche für dich zu nehmen. Und ich möchte jetzt einfach, wie gesagt, das Endgebet von dieser Predigt und das Abschlussgebet dieses Gottesdienstes wieder mal kombinieren. Das bietet sich an. Und ich möchte dich einfach einladen, dass wir zusammen aufstehen und dass du für dich selber auch diesen Punkt machst. Ich werde einfach an einer Stelle eine kurze Pause machen und rede einfach in diesem Moment zu Gott. Und für dich selbst in deinem Herzen, wo du sagst, okay Gott, was ist los? Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns in die Nachfolge rufst, weil du weißt, was für unser Leben das Beste ist. Weil du uns segnen möchtest, weil du gute Wege für uns vorbereitet hast, weil du möchtest, dass andere Menschen mit deinem Wort in Berührung kommen. Jesus, ich möchte beten, dass du uns den Unterschied zwischen Faszination und Nachfolge lehrst, jeden Tag aufs Neue. Und Herr, wir wollen wirklich beten, Jesus, dass wir zu starken Nachfolgern von dir werden, Herr. Herr, ich möchte beten, dass du zu uns sprichst jetzt in diesem Moment, Herr. Herr, dass du auf unser Herz schaust und uns sagst, was du siehst. Herr, ich danke dir dafür, dass du Worte der Ermutigung für uns hast, dass du Worte der Liebe hast, aber auch, dass du Worte der Herausforderung für uns hast. Und wir wollen von dir empfangen. Jesus, ich möchte beten, dass dort, wo du jetzt gerade hineingesprochen hast, Herr, dass das Sachen sind, die uns motivieren, in die kommende Woche zu gehen, Herr. Herr, ich möchte beten, Herr, dass du immer wieder neu zu uns sprichst und dass wir jeden Tag in dieser kommenden Woche von dir hören dürfen. Ich möchte beten, Jesus, dass du uns weiterführst, Herr, dass du uns den nächsten Schritt zeigst. Herr, ich danke dir dafür, dass du gut bist, dass du gute Gedanken über uns denkst und dass du voller Liebe für jeden Einzelnen von uns bist, Herr. Danke, dass wir dich haben dürfen, Jesus. Danke, dass du an unserem Herzen ziehst, dass du immer mehr in unser Leben hinein möchtest, Jesus. Und ich möchte beten, Herr, dass wir alles beiseite legen können, was dich nicht meint. Ich möchte beten, dass du uns Türen öffnest, wo wir von dir erzählen dürfen in der kommenden Woche. Und möchte beten, Jesus, Herr, dass wir sehen dürfen, dass immer mehr und mehr Menschen angesteckt werden von dieser Liebe, die du für uns hast, Jesus, die du für sie hast. Danke, Jesus, dass du Hagen liebst. Danke, dass du die Menschen in diesem Stadtteil liebst, Herr. Danke für das, was du vorhast. Amen.